Ja, liebe Geschwister, liebe Freunde, seien wir am Anfang gestattet, ein paar allgemeine Bemerkungen zu machen. Weil ich denke, das ist auch notwendig. Was ich heute sagen darf hier, ist in erster Linie nicht an einzelne Personen oder Personengruppen gerichtet, sondern an uns alle. Und auch an mich. Und wenn es trotzdem jemand für sich in Anspruch nimmt, ganz persönlich, dann lass er das wirken und drüber nachdenken. Ich sage bestimmt nichts Besonderes, wenn ich sage, dass wir in dieser Welt leben und die Welt uns oftmals so in Anspruch nimmt. Und selbst wir haben ja auch unsere Gemeindetüren aufgetan, haben so manches reingelassen und müssen nun ganz einfach auch damit leben, beziehungsweise müssen damit umgehen. Und in dieser Richtung sollten wir nachdenken und sollten uns Gedanken darüber machen. Und ich dachte heute so, als ich verbissen meine Audioscheiben sauber gekratzt habe, vielleicht geht es einen oder den anderen auch so, dass er sich fragt, warum? Warum stehst du Sonntag für Sonntag auf, wenn andere noch schlafen, und gehst auf den Goetheplatz in die Gemeinde? Und dann kann es dir passieren, dass du eigentlich nichts anderes hörst, als das, was du nicht darfst und was du anders machen musst. Das ist schlimm. Und das sollte nicht so sein. Und es ist auch nicht immer so, aber es kommt vor. Und dann ist da noch was. Heute ist Volkstrauertag. Ich kann fast nicht drauf. Volkstrauertag. Nicht zu verwechseln mit Ewigkeitssonntag oder eben, wie es die Welt auch sagt, Totensonntag. Da wird gedacht, derjenigen, die im Krieg umgekommen sind, bei denen plötzlich die Lebensplanung aufgehört hat, bei denen plötzlich alles anders gekommen ist, als sie sich vorgenommen haben, bei denen die Verwandten und Bekannten und die Angehörigen plötzlich merken mussten, dass sie was anderes erwartet haben vom Leben, weil ihre Familien auseinandergerissen wurden und sie sind deshalb nicht nur traurig, sondern sie sind auch schwer enttäuscht. Und dieses Enttäuscht soll heute mein Hauptthema sein. Im Enttäuschen oder in der Enttäuschung liegt ja das Wort Täuschung drin. Das heißt also, ich gehe von irgendetwas aus, was ich mir vielleicht wünsche oder was ich nach Auswertung aller Sachen, die mir zugetragen worden sind, annehme, und dann kommt jemand und sagt, das ist alles ganz anders. Und wenn hier steht enttäuscht, dann bedeutet das, dass diese Täuschung in dem Moment aufhört. Dass die Realität kommt, dass wir damit befasst sind und die oftmals in unsere Planung und in unser Leben wirkt. Wir sind an der Enttäuschung eigentlich selbst schuld. Weil wir uns etwas vorgenommen haben oder etwas gedacht haben, was so nicht ist. Und ich sitze mit mehreren zugegeben älteren Frauen oder alten Frauen an der Kaffeetafel. Und die fragt mich, die eine, du sag mal, du gehst doch jeden Sonntag, jedenfalls das, was sie da mitbekommen hat, gehst du doch in die Kirche? Ich sage, nein, in die Kirche gehe ich nicht. Ich gehe in eine Freikirche. Was macht ihr da? Nun, wir reden von Gott. Hat es Sinn, wenn ich da auch hinkomme? Ich sage, immer, kannst du machen. Da kann jeder kommen. Ich habe nämlich Depression. Sag noch mal, von was erzählt ihr dort? Ich sage, dass Jesus Christus für uns gestorben ist, für mich gestorben ist. Und dass ich dadurch das ewige Leben habe. Ach so, sagt er, gut, das ist nichts für mich. Und das hat sie abgelehnt. Sie war enttäuscht, weil sie etwas anderes erhofft hatte. Sie hatte erhofft, dass ich ihr sage, ja, da hörst du, wie du deine Depression loswirst. Das geht natürlich nicht. Nicht so direkt. Enttäuschung. An der Enttäuschung sind wir selber schuld. Und es gibt aber auch noch, wir können noch jemanden etwas vortäuschen. Nämlich, dass wir vorgeben, etwas zu sein oder etwas zu besitzen, eine Fähigkeit zu besitzen, die wir gar nicht haben. Und damit sich der andere ein falsches Bild von uns macht. Aber das ist schon wieder eine ganz andere Sache und davon möchte ich gar nicht weiter reden. Ich bin also heute früh nicht hierher gekommen, um enttäuscht zu werden. Ich bin heute Morgen hierher gekommen, um Kraft zu schöpfen. Kraft zu schöpfen für die kommende Woche, vielleicht auch nur für diesen Tag. Kraft zu schöpfen, gewissermaßen das Rüstzeug mitzunehmen und einmal vielleicht nicht nur ermahnt zu werden. Welche Aufgabe haben wir? Sicher, es ist wichtig und so steht es auch geschrieben, dass wir prüfen und dass wir nachdenken und dass wir nicht irgendwelches Zeug glauben, was man erzählt, sondern dass wir genau das glauben, was uns der Herr in seinem Wort gegeben hat, was wir lesen und was wir prüfen können. Wir haben aber auch vornehmlich die Aufgabe, das Evangelium zu verkündigen. Und so wie ich es eben dieser Frau gesagt habe, Herr Jesus Christus ist für dich und für mich gestorben, dann habe ich ihr das wohl nun gesagt. Jetzt weiß sie es. Ob sie es annimmt oder nicht, liegt nicht mehr in meiner Hand. In Römer 10, Vers 17 lesen wir, also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Das ist unsere Grundlage. Das ist unsere Grundlage, auf der wir unsere Verkündigung tun sollen. Das ist unsere Sicherheit. Und das ist auch ein Stück unserer Kraft. Welch ein Instrument haben wir da hier in der Hand? Welches Instrument haben wir zur Verfügung? Aber keiner packt sein gutes Porzellanservice mit Goldrand in den Geschirrspüler, sondern er nimmt es raus, wäscht es mit der Hand, trocknet es vorsichtig ab und stellt es wieder in den Schrank. Der Geschirrspüler würde sicherlich auch alles tun. Man würde es auch sauber rausnehmen und es wäre alles richtig, aber es leidet. Der Goldrand geht ab. Und ich dachte mir das so, und zwar mit diesem Instrument, was wir da haben, mit dieser Sache der Verkündigung, gehen wir da auch immer so vorsichtig und behutsam damit um, weil es wertvoll ist? Oder wenden wir es ruppig an, hat die gleiche Wirkung. Sauber wird alles. Aber schädigen wir dann nicht manchmal auch etwas, wenn wir den anderen das so ins Gesicht sagen und Kraft unseres Rechts, was wir haben, auch froh darüber sind? Nein, und der andere fühlt sich schwer betroffen. Welch ein Instrument haben wir damit? Ich möchte uns ein Wort lesen aus dem Korintherbrief. 1. Korintherbrief, 2. Kapitel, Vers 1. Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch das Zeugnis Gottes nach Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit zu verkündigen, denn ich hielt nicht dafür, etwas unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und in vielen Zittern. Und meine Rede und meine Predigt war nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Wer das schreibt, war Paulus an die Korinther. Und er schreibt, dass er nicht gekommen ist, um ein gutes Bild abzugeben. Dass er nicht gekommen ist, dort als derjenige aufzutreten, an dem man sich aufhalten muss, beziehungsweise dem man nachgehen muss. Sondern er gibt eigentlich, heute sagt man ja so, wenn jemand sein Innerstes preisgibt, er outet sich. Nicht zu verstehen, wie das heute gemacht wird, aber er gibt das wieder, wie er es ist. Und schon am Anfang des Briefes, nämlich im ersten Kapitel, kann man nachlesen, wie er auftritt, wie er Kontakt mit den Korinthern halten will. Dass er nicht überheblich kommt und dass er nicht dasteht als der, dem man nicht folgen kann. So nach dem Motto, es hat ja sowieso keinen Sinn, was da erzählt wird. Ich verstehe es ja sowieso nicht. Sondern er gibt schon hier, wenn man die Worte liest, ganz einfach auch jemanden das Gefühl, ich werde mitgenommen. Ich werde mit hineingenommen. Und ich, um euch das Zeugnis Gottes nach Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit zu verkündigen. Also nicht Vortrefflichkeit, sondern so, wie er es kannte und so eher, wie er es wusste. Und ich denke, das ist auch eine Sache, die wir uns heute zu eigen machen müssen und sollten, dass wir das, was wir zu sagen haben, auch in verständlicher Form den Menschen erzählen. Natürlich ist es richtig, wenn man Fakten und so, wie es geschrieben steht, zur Kenntnis bringt. Aber wisst ihr, man kann sich Vorträge und Predigten übers Internet runterladen. Und man kann zuhören und das für gut finden. Aber eins fehlt, und das ist der persönliche Bezug zu dem, der sagt, dass er das identisch auch sagt. Nicht, dass wir Wissen nur vermitteln, sondern dass wir ganz einfach das vermitteln, was wir selber in unserem Glaubensleben erlebt haben. Und das wird nur sichtbar, wenn wir unser Gegenüber gewissermaßen Auge in Auge ansehen können. Nicht nach der Vortrefflichkeit der Rede. Ja, es ist richtig und es ist gut so, dass das auch geschult wird. Denn der Mensch hat Schwierigkeiten damit, wenn irgendwelches Langweiliges rhetorisch vielleicht noch nicht mal so richtig erzählt wird. Das ist Mensch. Da kommt er nicht mehr mit. Und man sagt so landläufig, er klappt ab. Ja, alles reden, alles rauschen. Nein, das ist hier damit auch nicht gemeint. Lesen wir weiter. Denn ich hielt nicht dafür, etwas unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus. Und hier kommen wir wieder auf unsere Enttäuschung. Er hatte gar keine andere Vorstellung, dass er dort etwas anderes erlebt und dass er sich selbst enttäuschen oder dass er enttäuscht wird. Sondern er hat sich nicht getäuscht, sondern er wollte eigentlich nur das unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Manchmal, denke ich, ist das gerade in unserer Gesellschaft das Problem. jemanden zu sagen, da ist einer, das ist dein Herr, da will dein Herr sein, aber der ist gekreuzigt worden. Und was vielleicht ein bisschen einfach und banal klingt, aber es ist oftmals so. Wir sind ja geprägt, oder die Menschen sind geprägt von der Leistung. Die sind geprägt davon, dass alles gut geht, alles im Griff zu haben. Und wer das nicht hat, ist ein Versager. Und ich bin ja noch im Berufsleben tätig. Ich merke das jeden Tag, dass man den Menschen so begegnet. Hast du Leistung, dann ist alles in Ordnung. Hast du keine Leistung mehr, nun, dann müssen wir bestimmt erstmal ein Gespräch führen und dann bist du für diese Stelle eben nicht mehr geeignet. Und so wächst unsere Gesellschaft und so wachsen die Menschen auf. Und dann sollen sie sich einem anvertrauen, der irgendwo mal am Kreuz hing. Denn sie wissen ja nicht weiter, sie wissen nur, dass der eine am Kreuz hing. Wenn du fragst, wo das ist, selbst dort fängt es schon an und bröckelt. Ist unser Instrument, was wir da haben, von dem ich vorhin sprach, wirklich so mächtig? Wir kommen noch drauf. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und in vielem Zittern. Geschwister, ich bin nicht der Apostel Paulus. Und ich möchte mich nicht mal in die Nähe von ihm rücken. Aber oftmals, und vielleicht geht es mir heute auch so, in Schwachheit und Zittern, obwohl ich weiß, wer hinter mir steht, obwohl ich weiß, wer durch mich reden will, trotzdem in Schwachheit und Zittern. Und was vielleicht als Schwachheit von den Menschen, so wie sie es verstehen, ausgelegt wird, kommt es bei den Zuhörern aber auch ganz anders an. Mitunter, nämlich zu sagen, das ist einer von uns. Wir könnten das vielleicht auch nicht so. Da redet nicht über unsere Köpfe hinweg und deshalb hat er vielleicht Verständnis dafür. Reden wir hier schon von Wesen unseres Herrn Jesus Christus? Dass er Mensch geworden ist, nämlich ganz und einzig und allein aus dem Grund, dass er den Menschen gezeigt hat, ich verstehe euch. Ich weiß, wie es euch geht. Ich weiß, wie ihr denkt. Ich bin einer. Ich bin Gottes Sohn. Aber ich bin auch Mensch. Und deshalb wird er verständlich. Ist es vielleicht auch das, was wir den Suchenden und bis jetzt in Anführungsstrichen Nichtwissenden, die den Herrn noch nicht haben, auch mitteilen müssen, hör zu, er ist nicht nur für dich gestorben, was heißt nicht nur, das ist eine Redewendung, er ist für dich gestorben, er weiß auch, wie dir es geht. Vielleicht kannst du es nicht nachvollziehen, dass jedes Haar auf deinem Kopf gezählt ist, aber vielleicht kannst du es nachvollziehen, dass er weiß, wie es in deinem Inneren aussieht und dass er auf deiner Ebene lebt. Dem Intellektuellen auf seiner und dem Arbeiter auf seiner und auch dem Behinderten auf seiner. Meine Rede und meine Predigt war nicht in den überredenden Worten der Weisheit. Vielleicht sage ich jetzt sogar schon zu viel. Aber manchmal ist es so, wenn wir uns über Dinge unterhalten, Dinge des Glaubens unterhalten, und ich sage das jetzt so auch hier von dieser Stelle, dass wir gar nicht merken, dass vieles erzählt wird für diejenigen, die den Herrn schon haben, die ein ganzes, weites und langes Stück ihres Lebens damit gegangen sind. Und die, die noch gar nichts davon wissen oder wenig davon wissen oder die auch nicht mehr wissen können, weil sie einfach die Gabe nicht haben, die bleiben zurück. Ich denke, das ist eine Sache, worüber wir auch einmal nachdenken sollten. Natürlich ist es nicht nur, dass wir Milch ausgeben, sondern wir brauchen auch feste Speise. Das ist richtig. Aber wir sollten die Milch nicht vergessen. den Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Natürlich ist das richtig. Ich kann mich noch erinnern, ich war noch Kind, durfte mit in die Gemeinde. Und da stand ein Bruder, ich weiß nicht mehr, wer es war, stand vorn, hat gesprochen und hatte die Bibel. Aber einen Zettel, so wie ich heute, hatte der nicht. Er hat freigesprochen. Und wir benutzen heute Stichworte, Ausarbeitungen. Wie ist das nun? Sind wir immer noch in Erweisung des Geistes und der Kraft? Oder fangen wir an, unsere eigenen Sachen zu erzählen? Natürlich ist es so, die gesellschaftlichen Verhältnisse und vor allen Dingen auch die Erwartungen der Zuhörer waren ja schon eine ganz andere. Heute ist es anspruchsvoll. Heute ist das Wissen beziehungsweise die ganze gesellschaftliche Situation eine andere. Wie viele gehen heute auf hohe Schulen und sind es gewöhnt, zu analysieren und auszuarbeiten? Erscheint da manchmal das Einfache und das einfache Wort nicht zu wenig? Ist es manchmal nicht wichtig, dass wir gerade, und er schreibt dieses auch, die Milch ausgeben, wieder ausgeben? Am Anfang braucht ein Kleinkind die Milch, damit es alles bekommt. Wachstum, alles, was eben so ein kleiner Körper braucht. Und später nachher, dann ist der Milchanteil unserer Nahrung nicht mehr so hoch oder meistens nicht mehr so hoch und manche vertragen sie gleich gar nicht mehr. Kann es sein, dass wir im Fortschreiten unseres Glaubenslebens, im Fortschreiten des Alters so langsam wieder an Milch gewöhnt werden müssen, damit wir nicht die Grundlagen und die Grundnahrung verlieren? In Gottes Kraft uns wieder darauf besinnen oder überhaupt darauf besinnen, dass das, was geschieht und das, was in den Vorbereitungen vor allen Dingen auch, und deshalb ist dieser Zettel vielleicht auch legitim, uns zu fragen, was hat der Geist mir zu sagen und nicht, was habe ich durch Wissen und Ähnliches erworben. Natürlich ist es wichtig, dass wir das, wenn wir meinen, wir haben es vom Herrn, auch nochmal nachprüfen, dass es nicht unsere eigenen Gedanken sind, wenn sie prüften. Nachprüfen am Hand der Schrift, dass wir nicht abirren und uns irgendwelches Zeug ausgedacht haben, sondern das, was wir gelesen haben und was wir glauben, empfangen zu haben, dass das auch schriftkonform ist. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Den einen Grund, heißt es dann im dritten Kapitel, den einen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Dass das immer wieder diesen Fokus gibt darauf, dass derjenige Platz hat und Raum hat in unserem Leben. Dass wir immer daran denken, dass er der Mittelpunkt ist bei allen Widrigkeiten und Auseinandersetzung, die wir auch untereinander führen. Er ist der Mittelpunkt. Er will dein Mittelpunkt in deinem Leben sein und da will der Mittelpunkt in der Gemeinde sein und auch bleiben. Es nützt die schönste Ausfahrt und das schönste Beisammensein nicht, wo wir uns vielleicht wohlfühlen und wo die Stimmung alles gut ist, wenn er nicht der Mittelpunkt ist. So ein Mittelpunkt vereint. Mit Zittern und Zagen hat der Apostel Paulus den Korinthern geschrieben. und glaubt, es ist wirklich nicht einfach, auch einmal solche Gedanken zu äußern. Aber ich sprach doch am Anfang, dein Thema soll doch Enttäuschung sein. Ja, das ist es. Können wir unseren Herrn enttäuschen? Können wir ihn enttäuschen? Wir können ihm auch wohl was vormachen. Wir können ihn versuchen, ihn zu täuschen. Aber er kennt uns. Er kennt schon das, was ich denke. Er kennt schon das, was ich tue. Er weiß, wie es mit mir ausgeht. Ich kann ihn nicht täuschen. Ich kann nicht sagen, ja, Herr, du bist mein, ja, Herr, du bist mein Herr. Dir folge ich nach. Und es eigentlich gar nicht so meinen. Weil es vielleicht schön klingt oder weil man das von mir erwartet. Einen anderen Grund kann nicht gelegt werden. Es gibt nur den einen. Und wenn jemand erzählt, es noch einen anderen gibt, dass man noch etwas anderes braucht, dann weiß man, dann will man getäuscht werden. Und dann ist es richtig, wenn man den anderen enttäuscht und sagt, nee, tut mir leid. Mein Herr ist der Jesus Christus. Es gibt manche Erscheinungen, dass es Brüder, speziell Brüder gibt, aber wohl nur auch schon Frauen und Schwestern, die haben so eine besondere Stellung aufgrund ihrer Gaben. Und die Versuchung ist groß, dort denjenigen nachzugehen und nachzulaufen und das zu nur noch das zu tun, was die sagen und ihre Meinung als absolut richtig und gut anzusehen. Damit wir uns aber nicht täuschen und dann enttäuscht werden. Und die dann sagen, nein, es tut mir leid, ich bin's nicht. Oder die vielleicht andere Gedanken haben, als sie in der Schrift stehen. Und ich werde, wenn ich nachlese, davon enttäuscht. Manch einer ist da schon schiefgelaufen in seinem Leben. Das sollte uns vielleicht eine Warnung sein. Aber wenn ich gesagt habe, dass wir aufpassen müssen, lesen wir im Korintherbrief noch weiter. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid? Entschuldigung, Vers 16, Kapitel 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und solch seid ihr. Welch ein starkes Wort. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid? Ist das nicht auch eine Verantwortung? Eine schwere Verantwortung sogar. Und dass der Geist Gottes in euch wohnt, dass wir darüber nachdenken, was wir da für eine Möglichkeit haben. Er wohnt in euch. Aber ich möchte ein Bild gebrauchen. Wenn an einem Haus mit schöner Fassade jemand kommt und diese berühmten Graffiti-Bilder ansprüht, dann ist das ärgerlich. Und dann wird es aufgenommen, ja, und die Versicherung zahlt. Kaum wird es aufgeklärt, weil es fast gar nicht geht. Und dann hat sich das. Wir reden aber hier auch im übertragenen Sinne von einem Haus, nämlich von dem Tempel Gottes. Wenn da jemand rangeht, wenn da jemand die Fassade beschädigt, wenn da jemand rangeht und vielleicht nur im übertragenen Sinn ein Graffiti unten an den Sockel sprüht, wenn jemand versucht, dort Schaden zu machen, den Tempel Gottes zu beschädigen, dann steht eine ganz andere Kraft dahinter. Dann stehen andere Konsequenzen. Und dessen sollten wir bewusst sein, sollten wir uns bewusst sein. Wir haben da etwas. Wir haben da jemanden, der für uns steht. Und wir haben da jetzt jemanden, der für uns kämpft. Und der es nicht ungestraft lässt, wenn dieser Tempel versucht wird zu beschädigen. Denken wir vielleicht in diese und auch in jene Richtung, wenn wir merken, dass da jemanden den anderen oder die eine andere natürlich auch beschädigen will, dass es gar nicht so in unserer Kraft liegt, das zu verhindern oder liegen muss, sondern dass da noch jemand da ist, der aber voll mit eingreift. Wie ist es nun? Die ganzen gesagten Dinge. Haben die denn einen Wert? Haben die eine Grundlage? Mir ist es, ich bin ja nun auch schon ein paar Tage auf der Welt, schon vorgekommen, dreimal, dass Menschen am Ende ihrer Tage, gewissermaßen auch am Ende ihrer Stunden, bis dahin ein Leben lang den Glaubensweg gegangen sind, bis dahin ein Leben lang dem Herrn gedient haben und dann gefragt haben, nachdem sie gehört haben, wir werden es einmal wiedersehen, und dann gefragt haben, ist das wirklich so? Das ist Mensch. Das ist nicht verwerflich. Wir haben Zweifel. Aber wichtig ist, dass man an dieser Stelle ein eindeutiges und offenes Ja findet und sagt. Und dass das identisch rüberkommt. Wie der Apostel Paulus hier in Schwachheit nichts anderes sagt. Ja, ich denke schon, vielleicht. Oder ich denke, also ich kann mir es nicht anders vorstellen. Sondern ganz einfach sagt, ja, es ist so. Und glaubt mir, der andere merkt, ob du es ernst meinst oder nicht. Wichtig ist, dass es du nicht enttäuscht bist. Es ist wichtig, dass du weißt, ich weiß, woran ich glaube. Enttäuschung. Wir werden einmal nicht enttäuscht. Wir täuschen uns nicht in dem, was Gott uns sagt. Wir täuschen uns nicht in dem, was der Apostel Paulus hier, ja genauso den Korinthern sagt. Es ist so. Wir laufen da nicht schief. Wir laufen da nicht auf irgendetwas auf, was uns dann auch am Ende unserer Tage, und glaubt, das kommt ja auch mehr oder weniger, dass wir dann sagen müssen, na, hoffentlich, hoffentlich. Gott kann uns nicht enttäuschen. Und wisst ihr, das Gute an der Sache ist auch, dass wir ihn nicht täuschen können. Nicht, dass es gerade dann, wenn die große Abrechnung kommt, dann heißt, ja, das hat mich ja nicht gewusst. Das gibt's beim Gott nicht. Er kennt dich und er kennt mich. Ich habe oftmals, gerade von Berufswegen damit zu tun, da kommen Leute von außerhalb, die sich müssen irgendwas ansehen. Und da ist es Pflicht, dass wir uns Haarnetz aufsetzen. Und da sind drei Leute dabei, die haben auf dem Kopf keine Haare mehr. Und wenn du denen sagst, setzen Sie bitte mal ein Haarnetz auf, das ist ja Pflicht, dann ist das, naja, mehr als peinlich. Und wisst ihr,
was ich da für Erfahrung gemacht habe, die sagen, ja, wir wissen schon, das muss sein. Und die setzen das Haarnetz auf. Und beim nächsten Mal musst du gar nicht mehr fragen. Da gehen die einfach hin und setzen sich das von selber auf. Und ich dachte, das ist eigentlich ein schönes Beispiel. Die sagen, es wird von mir verlangt. Es ist Pflicht. Und dann tue ich das. Und befasse mich nicht mit der Frage, wie ich es da umgehen könnte, bei wem ich mich beschweren könnte, was für Sanktionen ich demjenigen geben könnte, sondern die machen es ganz einfach. Und ich denke, das sollten wir uns in unserem Beisammensein und Zusammensein und mit untereinander auch so sehen. Es gibt manchmal Dinge, die wir eben noch nicht begreifen, aber wir machen es eben einfach. Sie haben, die Träger dort, die haben natürlich die Gewissheit, dass man sie nicht, wie sagt man so schön im deutschen Sprachgebrauch, veräppelt. Dass sie die Einzigen sind, die mit solchem Zeug rumlaufen. Die vertrauen einfach, dass das so sein muss. Natürlich hat das nicht die Konsequenzen wie im Glaubensleben. Letztendlich geht es dort im Leben und Tod. Aber wir sollten uns ganz einfach auch daran erinnern, dass es wichtig ist, ganz einfach die Dinge so zu nehmen, wie sie geschrieben stehen und eben auch so handeln und anwenden. Nein, wir werden nicht enttäuscht. Nein, wir dürfen das annehmen, diese Verheißungen und die Gewissheiten, so wie sie in der Schrift stehen. Gott enttäuscht uns nicht. Aber es ist sicherlich von ganz großem Vorteil, dass wir das Gleiche auch untereinander tun. Dass wir uns nicht Täuschungen hingeben an Sachen, wie sie nicht sind, beziehungsweise wie sie nicht sein können. Und immer daran denken, wenn wir uns von dem anderen enttäuscht fühlen, dann liegt es mitunter auch an uns, weil wir uns getäuscht haben. Der andere kann nichts dafür. Manchmal müssen wir froh sein, wenn wir enttäuscht werden, damit wir nicht falsche Wege und falsche Richtungen gehen. Und ich wünsche uns, dass wir das in dieser Woche vielleicht mal so in unser Herz aufnehmen und darüber nachdenken, dass wir es mitnehmen, diese und jene Sache überdenken und immer denken. Es ist kein anderer Grund, der gelegt ist, als der Jesus Christus. Und das soll die frohmachende Botschaft für heute sein.